Hallo zu Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Heute sprechen wir über Neurologie. Darüber, was wir alle vorbeugend gegen Demenz tun können, wann man überhaupt ein Fall für die Neurologie in der Klinik ist und wie es ist, in einem hochkomplexen Feld wie diesem zu arbeiten. Herzlich willkommen, Chefarzt Professor Dr. Tobias Freilinger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Freilinger, vielleicht gleich zum Anfang. Welche Patienten werden denn bei uns in der Klinik in der Neurologie wie behandelt?
Wir sind natürlich eine Neurologie hier in einem Akutkrankenhaus. Das heißt, die allermeisten Patientinnen und Patienten, die wir betreuen, kommen als Notfälle oder mehr oder weniger akut in unsere Klinik. Trotzdem versorgen wir Betroffene aus dem letztlich gesamten Spektrum der Neurologie. Unser Fachgebiet ist ja zuständig für all die Krankheiten, die das zentrale und das periphere Nervensystem betreffen. Ich mache mal vielleicht einige Beispiele, die meisten schon mal gehört haben. Im Krankenhaus natürlich ein ganz wichtiges Krankheitsbild, der Schlaganfall, Epilepsieerkrankungen, aber auch häufige Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel fallen in unser Fachgebiet. Dann verschiedene degenerative Erkrankungen, Parkinson, Demenzerkrankungen hatten Sie angesprochen, Entzündungen des Gehirns, der Gehirnhäute, also ein sehr breites Spektrum.
Sie sagten, der Weg führt meistens eben doch über den Notfallweg zu uns. Welche anderen Wege, wenn nicht zu uns in die Klinik, sollten denn jetzt Patienten, die einfach an Migräne oder ähnlichem leiden, stattdessen gehen?
Na, ich würde da gar nicht von dem Entweder-Oder sprechen, weil Sie das Thema Migräne oder vielleicht allgemeiner gesprochen Kopfschmerzen ansprechen. Natürlich sind wir hier im Haus auch in unserer zentralen Notaufnahme mit einem eigenen neurologischen Team präsent und versorgen da verschiedenste Symptome und Beschwerden in der Akutsituation. Und natürlich sind auch dort Patientinnen und Patienten mit Kopfschmerzen etwas sehr Häufiges, was wir täglich sehen. Sie sprechen was anderes an. Viele unserer Erkrankungen, und da ist Migräne ein sehr gutes Beispiel, verlaufen chronisch, um nicht zu sagen manchmal lebenslang. Mhm. Und hier ist natürlich dann auch eine dauerhafte therapeutische Begleitung erforderlich. Und das ist dann der Punkt, wo wir als stationäre Neurologie keine dauerhafte Betreuung leisten können. Ja. Da sind dann unsere fachärztlichen, zum Teil auch hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen gefragt.
Mit denen Sie dann bestimmt auch zusammenarbeiten nach einem Akutaufenthalt.
Genau.
Die Krankheitsbilder sind ja alle komplex, zumindest für einen Laien. In welchem Bereich tut sich denn derzeit am meisten? Vielleicht kann man konkret ein Krankheitsbild nennen, wo ganz viel Innovation passiert gerade in der Neurologie.
Ich würde ehrlich gesagt jetzt nicht auf ein konkretes Feld oder Krankheitsbeispiel einengen wollen. Ich glaube, Sie charakterisieren unser Fach da sehr gut. Ich erlebe es auch als sehr dynamisch und fortschrittsstark. Das hat in allererster Linie damit zu tun, dass im Bereich der Neurologie oder Neurowissenschaften eine ganz aktive Forschung und Wissenschaft betrieben wird. Im Grundlagenbereich, aber auch im Bereich der klinischen Forschung. Und davon profitiert die klinische Patientenversorgung, weil sich oftmals Innovationen und Fortschritte da in Verbesserungen übersetzen. Wenn wir beim Schlaganfall bleiben, so ein großer Meilenstein vor etwa 10 Jahren war da die Einführung der kathetergestützten, also mechanischen Entfernung von Blutgerinnseln aus Hirngefäßen beim akuten Schlaganfall. Hat sich in die klinische Praxis übersetzt, wird mehr als 100 Mal hier im Haus zusammen mit der Neuroradiologie, Kollegin Kurre und ihr Team durchgeführt und ist hier im Haus ein gelebter Eckpfeiler einer modernen Therapie. Wenn man ein Feld vielleicht herausgreift, dann würde ich das Feld der Neuroimmunologie wählen, also Krankheitsbilder des Nervensystems, wo das Immunsystem reagiert und für die Krankheitsentstehung verantwortlich ist.
Was wäre da ein Beispiel?
Multiple Sklerose wäre so das wahrscheinlich bekannteste Beispiel. Und das ist wirklich ein Feld, wo sich unglaublich viel verbessert hat in den letzten 20, 25 Jahren mit mannigfaltigen, wirklich spezifischen Therapieoptionen, mittlerweile auch häufig in Form von Tabletten, nicht nur als Spritzen oder subkutane Injektionen, wo es mittlerweile möglich ist, tatsächlich die biologische Krankheits- und Entzündungsaktivität im günstigsten Fall komplett zum Stoppen zu bringen. Das heißt, hier hat sich fast das Gesicht einer Krankheit durch diese Fortschritte geändert.
Das ist wahrscheinlich vielen Leuten von außen nicht bekannt, weil man hat Krankheitsbilder im Kopf, wie sie vor 10, 20 Jahren behandelt worden sind. Und da scheint sich die Uhr ganz schnell zu drehen.
dem ist zu. Ja. Sie sprechen ein leider immer noch gerne mal bedientes Klischee an über neurologische Erkrankungen, dass die einem therapeutischen Zugriff sich verwehren würden. Da tut sich zum Glück sehr viel.
Das ist schön zu hören und auch, dass es so schnell bei uns im Klinikum ankommt, der Fortschritt. Ja, Sie haben MS genannt, Sie haben Schlaganfall genannt. Das sind ja alles Sachen, die man nicht mit Methode A sofort zum Ziel bringen kann und der Patient ist geheilt, sondern die vielleicht länger dauern und eben komplex sind. Was ist denn für einen Neurologen dann überhaupt ein Behandlungserfolg, wenn die Behandlung so komplex ist? Und welche verschiedenen Fachrichtungen arbeiten bei uns denn auf diese Erfolge hin?
Richtig ist, dass viele der von uns untersuchten, betreuten Krankheiten in dem Sinn komplex sind, dass sie im ganz strengen herkömmlichen Sinn vielleicht nicht heilbar sind. Das heißt, hier geht es darum, gemeinsam mit den Betroffenen den Krankheitsverlauf über längere Zeit möglichst günstig zu beeinflussen, immer mit dem Ziel vor Augen, ich sag mal, die Lebensqualität, den Impact der Krankheit im Alltag möglichst positiv zu beeinflussen, auch das soziale Umfeld reinzunehmen. Das gilt für viele Krankheiten, die mitten im Alltag stehen, Multiple Sklerose, auch Parkinson oder Epilepsien oder die Migräne, die vorhin angesprochen wurde. Wenn wir hier nochmal aufs Akutkrankenhaus blicken, Schlaganfall, insgesamt kann man sagen, Neurologie ist natürlich Teamarbeit. Das ist nichts, was nur von uns Ärztinnen und Ärzten geleistet wird. Zuvorderst mal im Krankenhaus natürlich die spezialisierten Pflegekräfte. Dann natürlich verschiedene Therapiedisziplinen, enger Austausch mit dem Fachbereich der Logopädie. Das sind also die Expertinnen für Schluckstörungen, Sprach- und Sprechstörungen, häufig gebraucht bei unseren Patienten.
Ich wollte gerade sagen, das betrifft ja viele neurologische Erkrankungen, dass das absolut eben nicht gut funktioniert, ja.
Oder auch die Ergotherapie, wo so das übergeordnete Ziel ist, die möglichst gute Bewältigung des Alltags trotz vielleicht krankheitsbedingter Einschränkungen und Schwierigkeiten. Oder die Physiotherapie, Krankengymnastik. Auch im ärztlichen Bereich ist im neurologischen Feld das nicht immer ein rein neurologisches Thema. Wir arbeiten eng mit der inneren Medizin, Radiologie, Kardiologie, verschiedensten anderen Fachdisziplinen zusammen. Auch Psychiatrie, Psychosomatik.
Da komme ich später noch dazu. Vielleicht gleich. Einige dieser Krankheitsbilder bei Ihnen haben ja irgendwo mit der Psyche zu tun, zumindest am Rande. Psychosomatik ist ein Stichwort. Wie begegnet man denn als Fachdisziplin diesen Patienten, um die auch ernst zu nehmen in ihren Beschwerden und nicht als psychisch abzutun, sage ich mal?
Haben Sie gleich, glaube ich, das richtige Stichwort selbst geliefert. Ernst nehmen ist, glaube ich, der Schlüssel, der im Mittelpunkt stehen muss. Psyche, ich denke, das ist nichts Spezifisches bei neurologischen Erkrankungen. Ich denke, wenn jemand Symptome hat, wenn jemand krank ist, dann ist ein Mitbeteiligtsein der Psyche immer irgendwo ein Thema. Natürlich in unserem Fach wahrscheinlich besonders relevant. Ich denke, weil wir auch für Symptome und Beschwerden zuständig sind, die vielleicht nicht immer so sichtbar und greifbar sind, die sich teilweise ja eher in einem subjektiven Bereich bewegen, wenn Sie an verschiedene Schmerzzustände, Störungen der Gefühlswahrnehmung denken. Hier ist ganz, ganz wichtig, ernst zu nehmen und den Betroffenen vielleicht so ein bisschen zu versuchen, ein Konzept von diesen Störungsbildern zu vermitteln und zu erklären, dass eben unsere technischen Standarduntersuchungen nicht für all diese Symptome unbedingt ein Korrelat finden können, dass das aber mitnichten heißt, dass die Beschwerden nicht in Anführungszeichen echt und ganz reell und belastend sind.
Sprich, man kann es nicht auf irgendeiner Kurve sehen oder in irgendeinem Untersuchungsergebnis, aber das, dennoch ist es da, ne?
So ist es und diese Symptome oder Krankheiten sind eben komplexer und das betrifft dann auch den therapeutischen Ansatz, der meistens nicht einfach darin bestehen kann, ein einzelnes Medikament oder einen therapeutischen Eingriff zu wählen, sondern mehr so einen, ich sag mal, etwas ganzheitlicheren Blick zu wählen, was medizinische, aber auch begleitende Maßnahmen auf den Alltag bezogen etc. mit einbezieht.
Kann ich mir vorstellen, dass das für viele Patienten wichtig ist, eben nicht nur mit dem Stempel nur die Psyche in Anführungszeichen belegt zu werden, weil ich glaube, das ist sehr schwer. Ja, es gibt ja so ein Schlagwort, Time is Brain, Zeit ist Hirn in der Neurologie. Zügiges Handeln, hört man immer wieder, ist so entscheidend, zum Beispiel eben beim Schlaganfall. Können Sie beschreiben, was typischerweise jetzt zum Beispiel beim Schlaganfall mit dem Patienten im Zeitverlauf passiert und wann man noch gut eingreifen und was erreichen kann?
Ja, also Time is Brain, das Motto gilt für den Schlaganfall und auch andere neurologische Erkrankungen. Versorgung des Schlaganfalls beginnt ja draußen im echten Leben, also im Laienumfeld. Das heißt, der erste Schritt ist letztlich, dass Betroffene selbst oder ihr soziales Nahfeld die Symptome eines Schlaganfalls möglichst rechtzeitig erkennen. Da machen wir natürlich auch ganz viel Aufklärungsarbeit durch Vorträge und andere Veranstaltungen.
Vielleicht nochmal ganz kurz wichtige Schlagworte. Nicht mehr vernünftig sich ausdrücken können, Lähmungen im Gesichtsbereich.
Völlig richtig. Sie sprechen zwei Symptome an, die in so einer Abkürzung, so einem Akronym tatsächlich zusammengefasst sind für den Laienbereich. Das ist das sogenannte FAST-Schema. FAST soll natürlich auf das englische Wort fast wie schnell anspielen, ist aber gleichzeitig auch eine Abkürzung. Und der erste Buchstabe F steht eben für Face, also Gesicht, wie Sie es sagten. Also ein plötzliches Hängen des Mundwinkels ist ein klassisches Schlaganfallsymptom. A steht für Arm, also eine einseitige Schwäche der oberen Extremität des Arms, und S dann für Speech, also Sprach- oder auch Sprechstörungen, auch Sprachverständnisstörungen. Das wären ganz, ganz klassische Alarmzeichen und Symptome für einen Schlaganfall. Und dann zählt eben der letzte Buchstabe, das T für Time, dann heißt es keine Zeit verlieren. Und keine Zeit verlieren heißt tatsächlich, die Standardantwort sollte im Laienumfeld sein, 112, also den Rettungsdienst über die Leitstelle alarmieren. Andere Wege, die menschlich verständlich sein mögen, sind wirklich wenig zielführend. Also abwarten ist sicherlich die schlechteste Option, kommt aber leider regelmäßig im Alltag vor. Auch der Weg zum Hausarzt wird in den allermeisten Fällen das Problem nicht lösen und bedeutet eher einen Zeitverlust, der dann am Ende zu Ungunsten der Prognose geht. Ja. Also 112, möglichst rasch ins Krankenhaus, vielleicht bei der Alarmierung sogar diesen konkreten Schlaganfallverdacht mit dazu nennen. Naja, und im günstigsten Fall läuft es dann eben so, dass der Rettungsdienst zu dem betroffenen Schlaganfallverdacht-Patienten kommt und den zeitnah in das nächste Krankenhaus mit einer Stroke-Unit bringt, also beispielsweise zu uns ins Klinikum mit unserer überregionalen Stroke-Unit. Die Wege sind dann hier relativ gut organisiert und eigentlich auch festgelegt. Also das Eintreffen des Patienten wird in der zentralen Notaufnahme sein. Im günstigsten Fall ist unser Team bereits über den Rettungsdienst vorinformiert, steht also letztlich schon parat, wird den Patienten gemeinsam mit der Pflege erst einschätzen, eine fokussierte neurologische Untersuchung, Erhebung der Krankengeschichte, Medikation, und dann ist der erste Weg ins CT, um also eine ganz große und für die Behandlung wichtige Entscheidung zu machen, nämlich ist es ein unblutiger Schlaganfall, also durch einen Gefäßverschluss, oder handelt es sich um eine Gehirnblutung, wo ein Gefäß platzt, Blut ins Hirngewebe austritt. Rein klinisch lässt sich das nicht adäquat voneinander differenzieren, also da brauchen wir die Bildgebung. Und dann ist alles eine Frage des Zeitfensters. Damit meinen wir, wie viel Zeit ist vergangen seit den ersten Symptomen. Und je nach dem Zeitfenster und je nach dem Gefäßbefund, den wir auch im CT erheben können, gibt es dann verschiedene akute Therapieoptionen beim unblutigen Schlaganfall, wo immer das Ziel ist, möglichst eine gefäßeröffnende, wir sagen eine rekanalisierende Therapie anzubieten. Und da gibt es zwei große Säulen. Die etablierte Methode seit den späten 90er Jahren, Medikamentenbehandlung, die sogenannte Lysetherapie, die konventionell so in einem Zeitfenster bis circa 4,5 Stunden nach Start der Symptome möglich ist. Und dann die neuere, damit zu kombinierende Methode, die mechanische Thrombektomie, die tatsächlich, ich sag mal, bis zu einem Zeitfenster von 24 Stunden anzubieten ist. Das ist das Ziel, so früh dran zu sein, dass eine dieser beiden Methoden eben greift. Alle anderen Patienten werden auch auf der Stroke Unit adäquat und professionell behandelt von unserem multiprofessionellen Team und profitieren ganz gewiss auch von dieser professionellen Betreuung und Behandlung. Sind an dem Monitor, sind von speziell geschulten Pflegekräften betreut, bekommen früh verschiedene Therapiedisziplinen, beginnend mit Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie. Der Weg der Betroffenen geht dann meist von der Schlaganfallstation auf unsere neurologische Normalstation, sobald eine Besserung eintritt. Im allergünstigsten Fall kann sogar eine Entlassung von dort nach Hause erfolgen. Das kommt tatsächlich vor, aber der Regelfall bei den schwerer Betroffenen wird sein, dass sich dann eine Reha-Behandlung anschließt. Das ist so in etwa der Weg des Patienten von Symptom bis Entlassung.
Verstehe. Wenn Sie jetzt als Chefarzt oder als Neurologiespezialisten den Wunsch frei hätten, welchen Meilenstein soll denn die Neurologie möglichst bald erreichen?
die Neurologie als Fach insgesamt.
Ja.
Angesichts der vielen Fortschritte ist, glaube ich, ein Wunsch, dass die Entwicklung auf dem Weg kontinuierlich zunächst mal weitergeht, in der gesamten Breite des Faches. Dann vielleicht mit Blick so auf das Thema epidemiologische Entwicklung, immer mehr Menschen, die zum Glück ein höheres, hohes Lebensalter erreichen, ist natürlich ganz stark damit zu rechnen, dass degenerative, auch altersbezogene Erkrankungen des Gehirns, des Nervensystems zunehmen werden. Demenz hatten wir schon angesprochen als häufigstes Beispiel. Und da gibt's erste hoffnungsvolle Therapieansätze, aber da ist natürlich nur eine lange, lange Reise vor dem ganzen Feld. Ich glaube, das wäre ein Ziel, was für die Gesellschaft im Ganzen sehr, sehr wichtig wäre, da gute Antworten zu finden. Aber mir ist bewusst, dass das sicherlich nicht ganz kurzfristig funktionieren wird.
Schön wär's. In jeder unserer Podcast-Folgen machen wir zum Ende drei kurze Fragen nach dem Motto dies oder das, oftmals zu Fehlannahmen aus dem Fachgebiet oder zu praktischen Tipps. Wenn man zu Ihnen als Neurologe sagt, Migräne liegt vor allem am Stress und am Lebensstil und da zu schrauben ist die Lösung.
Das ist nicht so richtig. Das ist eine deutliche Vereinfachung. Also Migräne, das wissen wir sehr gut, ist ein tatsächlich komplexes, multifaktorielles Krankheitsbild, eine häufige Erkrankung, wo, ich sag mal, erbbedingte genetische Risikofaktoren ganz erheblich dazu beitragen, dass man eine gewisse Disposition mitbringt, eine Veranlagung. Und das ist die eigentliche Grundlage der Erkrankung. Und die genannten Faktoren wirken natürlich bei einzelnen Betroffenen, aber auf dem Boden dieser Disposition und sind eben mitnichten der Auslöser. Therapeutisch ist aber schon richtig, dass eine vernünftige Migräne-Prophylaxe immer auch lebensstilbezogene Maßnahmen in den Blick nimmt und eben nicht nur Medikamente.
Ja, wie bei vielen Erkrankungen. Ja. Stichwort Demenz, Alzheimer. Herrscht ja oft so der Erfolgsglaube, an Alzheimer erkrankte Menschen merken oder spüren das selber gar nicht mehr, was mit ihnen passiert im Fortschritt der Erkrankung.
Das ist so sicherlich nicht richtig und deckt sich nicht mit unserer Erfahrung. Richtig ist schon, dass zum Teil die fehlende Krankheitseinsicht ein Teil des Krankheitsspektrums sein kann. Aber wir sehen gleichzeitig auch viele Betroffene, die sehr wohl ihre zunehmenden Defizite erkennen und darunter ganz erheblich leiden von dieser Erkenntnis und von dieser Wahrnehmung.
Ich kann mir vorstellen, aber auch, dass eben schwer ist, sich einzugestehen, dass sich in der Richtung vielleicht was entwickelt. Wenn wir bei der Demenz bleiben, wenn es einen praktischen Tipp gibt, mit dem wir alle unser Demenzrisiko vermindern können, was wäre der?
Ja, ich denke, da sind wir wieder bei alltagsbezogenen Maßnahmen, angefangen bei einer Ernährung, bei einem angemessenen Ernährungsstil. Dann sicherlich auch das Thema Aktivität. Das betrifft körperliche Aktivität, aber auch geistige Aktivität, Stichwort neues Lernen, lebenslanges Lernen. Auch soziale Aktivitäten sind sicherlich protektiv. Und dann auf der anderen Seite auch im Lebensstil Risikofaktoren vermeiden, die eben der Gehirngesundheit nicht förderlich sind, die auch die Gefäße anderswo im Körper schädigen, also hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit, Rauchen und anderes mehr. Die Kombination wahrscheinlich dieser Dinge.
Ja, das sollten wir alle machen, gell? Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Freilinger, dass Sie uns einen tiefen Einblick gegeben haben in die Neurologie an sich und bei uns am Klinikum Passau. Über Fragen und Anregungen freuen wir uns jederzeit hier oder auf den Social-Media-Kanälen des Klinikums Passau. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen.